Liebe Geschwister, heute gibt es eine Predigt, da geht es um dich, wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben ist auch etwas verloren gegangen. Vielleicht, wenn in deinem Leben es so läuft, dass du sagst, an manchen Stellen gibt es da überhaupt noch einen Ausgang für mich. Es gibt Leute, denen ist der Mann oder die Frau weggelaufen, die Kinder frech, das Geld weg, die Krankheit da. Man fragt sich, Gott, was soll das eigentlich? Ich komme irgendwie nicht mehr klar, gibt keine Richtung mehr, renne an irgendeiner Stelle dort immer im Kreis. Ist dir eigentlich alles egal? Nein, Gott ist es nicht egal. In Jesus Christus ist er in diese Welt gekommen. Er hat Leiden und Sterben besiegt, um sogar in deinem persönlichen Wirrwarr einen Ausgang zu zeigen, einen Ausweg zu zeigen. Ja, die Antwort ist einfach, toll, denkst du. Das Problem ist, manchmal merke ich davon ziemlich wenig. Die Krankheit bleibt, die Kredite steigen, die Kinder sind vielleicht immer noch frech und der Mann oder die Frau ist trotzdem nicht zurückgekommen. Ich will dir heute sagen, dass du trotzdem auf der Siegerseite bist. Und vielleicht hilft dir dann diese Predigt heute zu entdecken, was es heißt, bei Gott Sieger zu sein. Was für dich ganz konkret bedeutet, Sieger zu sein. Und dazu wollen wir uns den letzten aus der Vätergeschichte der Israeliten anschauen. Josef ist kein Erzvater mehr in dem Sinne. Bei ihm existieren jetzt schon die Brüder, die dann nachher die Stämme Israels werden, des Volkes Israels. Entstanden ist das Ganze ja durch einen Gebärwettstreit, den die Mütter unter der Teilnahme der Mägde dort ausgetragen haben um ihren Mann. Jakob selber, der Vater, hat dort auch keine so gute Rolle gespielt. Aber Josef, einer der Söhne, ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte heute. Ohne ihn wäre Israel letzten Endes ausgestorben. So kann man ihn sehen als Retter der gesamten Sippe. Aber das ist der zweite Teil. Der erste Teil geht darum, dass im Grunde sein Leben völlig am Ende war, dass es aus und vorbei war. Und das Schöne ist, wir können daran sehen, was Gott aus so einem kaputten Leben im Grunde alles machen kann. Okay, kannst du sagen, Josef, das ist eine ziemlich alte Geschichte, die ist längst vorbei. Was hat das mit mir eigentlich heute zu tun? Wenn mein Leben Schrott ist, wenn da nichts geht, wenn ich da irgendwie durchwursteln muss, aber was Jesus erlebt, wie er damit umgeht, und das möchte ich dir mitgeben, das erinnert letzten Endes an Jesus. Und so kann Josefs Geschichte an dieser Stelle auch zu deiner Geschichte werden. Und sein Happy End auch dein Happy End werden, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht. Da viele die Josefs Geschichte kennen, hier nur eine kurze Zusammenfassung. Josef war der lang ersehnte Sohn der geliebten Zweitfrau, die der Jakob gehabt hat. Das Ganze deutet ja schon auf eine schwierige Familie hin. Der Vater hat für seine Mutter, also für Josefs Mutter Rahel, beim Onkel gearbeitet, 7 Jahre lang. Und dann ist er doch mit der älteren Schwester Lea verheiratet worden. Und besonders ärgerlich, Jakob war dann empört und so bekam er die Rahel nachgeschoben. Die mussten eine Woche da ihre Hochzeitsflitterwochen sozusagen halten und danach bekam er sie als Nebenfrau. Die Bibel berichtet nicht mal davon, dass es eine Hochzeit mit dieser Frau gab. Es war wirklich nur die Nebenfrau, die er dort gekriegt hat, die eigentliche, die er ja geliebt hat. Und trotzdem, der Vater liebte, der Jakob liebte Josefs Mutter Rahel heiß und innig, mehr als die Lea, die er zuerst bekommen hat. Und dann kam es, dass Rahel halt lange keine Kinder bekam. Und so gab es einen Gebärwettstreit unter den Müttern, wer jetzt unter den Frauen, wer dort Kinder dem Jakob sozusagen auf die Welt bringt. Und Lea lag lange Zeit vorne, die hat immer gehofft, wenn ich jetzt ihm einen Sohn schenke oder eine Tochter, dann wird er doch endlich auch mich lieben. Hat nicht so ganz funktioniert. Die Mägde haben sie nachher noch hinzugezogen, dass die dann auch im Auftrag der eigentlichen Frauen sozusagen dort Kinder bekommen und so ist diese große Sippschaft dann entstanden. Irgendwann kam dann doch der Sohn von der Lieblingsfrau und so wurde es zum Lieblingssohn Josef, wie wir ihn kennen. Und der wurde dann besonders stark verzogen, nach Strich und Faden beschenkt, unter anderem mit einem besonderen bunten Mantel. Damals war das purer Luxus gewesen, was er dort geschenkt gekriegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Brüder ihn gehasst haben. In 1. Mose 37, Vers 4 steht, sie haben ihn nicht mal gegrüßt. Und dann gab es so eine Episode, die brachte das Fass geradezu zum Überlaufen. Da träumte der zweimal und in den Träumen kriegte er mit, dass er sozusagen über alle anderen herrschen würde. Und als er das erzählt hat, da hat er nachher sogar seinen Vater und seine Mutter haben sich in dem Traum auch vor ihm verneigt, da hat er sogar seinen Vater vor den Kopf gestoßen gehabt. Und so lebten sie dort und eines Tages waren die Brüder unterwegs, hüteten die Tiere und der Josef sollte nachsehen, wie es ihnen geht. Und dann haben sie ihn, als er dort vorbeikam, in eine Zisterne zum Verdursten geschmissen. Die Händler sind dann vorbeigekommen und haben ihn als Sklaven gekauft. Josef ist in dieser Situation ganz unten, vom Lieblingssohn zum Sklaven geworden. Er hatte nichts mehr, selbst seine Kleider waren weg, keine Rechte, keine Familie, keine Zukunft mehr. Und irgendwann erreichte dann diese Karawane, die ihn da gekauft hatte, Ägypten. Dort wird er an einen Mann namens Potiphar verkauft, 17 Jahre ist er alt, als das geschieht. Er arbeitet sich dort extrem hoch. Er genießt dieses Vertrauen des Potiphars so sehr, dass er dort als rechte Hand war. Potiphar vertraut ihm mehr als seiner Frau. Denn als die Frau Josef nachher beschuldigt, ihr nachgestellt zu haben, wird Josef nicht hingerichtet, sondern kommt nur ins Gefängnis. Das war so die unterste Strafe, die man da machen konnte, die noch gesellschaftlich akzeptabel bei so einer Anschuldigung war. Es ist zwar gut, dass er da mit seinem Leben davonkam, aber auf der anderen Seite hat es ihn auch nicht gefreut. Schön ist das nicht. Es war ja wieder alles aus. Da hat er sich gerade mal am Hofe hochgearbeitet gehabt von dem Potiphar. Nun hat er wieder keine Perspektive, keine Rechte, keine Zukunft. Trotzdem ist Gott mit ihm dort unterwegs. Irgendwann gibt es neue Gefangene, unter ihnen zwei Palastbedienstete des Pharaos. Und denen deutet Josef dann die Träume. Und es kommt dann nachher genauso, wie er es vorhergesagt hat. Jo, die Leute werden frei bzw. hingerichtet, so wie er es ihnen gesagt hat. Aber dann passiert jahrelang wieder nichts. Und er sitzt da im Gefängnis und wartet sozusagen seine Zeit ab. Immer noch keine Perspektive. Bis aus heiterem Himmel plötzlich Knechte, Diener des Pharaos vom Palast zum Gefängnis stürzen und sagen, Josef soll zu uns kommen. Der Pharao hat zwei Träume gehabt und niemand weiß, was sie zu bedeuten haben. Und ist nicht Josef der, der damals den Dienern im Palast ihre Träume erklärt hat? Schnell wird er gewaschen. Seine Haare werden geschnitten und er bekommt saubere Kleider. Und dann erklärt er dem Pharao die Träume, die Gott Josef selber gezeigt hat. Sowohl die Träume wurden ihm gezeigt. Das war der erste Test des Pharaos, ob jemand die Träume denn überhaupt weiß, die er da geträumt hat. Und dann auch die Deutung dafür. 7 fette Jahre mit Wohlstand soll es geben und gute Ernten und 7 magere Jahre ohne Ernte. Also, lieber Pharao, musst Vorratswirtschaft betreiben, damit man eben durch die guten Jahre in den schlechten Jahren nachher überleben kann. Außerdem, so ein kleiner geschäftlicher Trick ist auch dabei, durch den Vorrat, den man dann ja in den Überflussjahren zu niedrigen Preisen einkauft, kann man dann, wenn die Leute Mangel haben, zu teuren Preisen verkaufen. Und damit, letzten Endes, die Leute werden irgendwann kein Geld mehr haben, kann man sogar das ganze Land einkaufen. Und dann gehört es nachher dem Pharao. Der Pharao findet das einen ziemlich guten Vorschlag und auch ziemlich schlau. Und deshalb setzt er den Josef ein, dass er sich darum kümmert. Wenn der solche guten Ideen hat, dann ist er vielleicht der richtige Mann an dem Platz. Außerdem möchte der Pharao sich lieber um andere Sachen kümmern. und nicht selber damit auseinandersetzen. Und so wird Josef von einem Tag auf den anderen fast aus dem Gefängnis heraus die rechte Hand des Pharaos und kümmert sich um diese Vorratswirtschaft. Dann kommen die 7 guten Jahre und nachher die 7 magere Jahre. 2 Jahre dauern sie schon. Und dann kommt in Israel der alte Jakob auf die Idee, das Korn dort zu kaufen, wo es noch das Korn gibt, nämlich in Ägypten. Und so wandern die Söhne Josefs, die Brüder, Söhne Jakobs, Josef, seine Brüder, nach Ägypten. Sie ahnen nicht, wer dort der mächtige Verwalter ist, der über diesem ganzen Korn sitzt, was Ägypten da gesammelt hat, der die rechte Hand des Pharaos ist, vor dem sich jetzt plötzlich alle Welt verneigt. Aber Josef erkennt sie und er bricht fast zusammen, als er sie sieht. Und er prüft ihr Denken, ob sie immer noch so brutal sind. Und irgendwann ist es passiert, er hält es nicht mehr auf. Und dann lesen wir in 1. Mose 45, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich mit seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er hob seine Stimme mit Weinen an, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, damit, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht, komm zu mir herab, zögere nicht, du sollst im Land Goschen wohnen und nah bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder, und alles, was du hast, und ich will dich dort versorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass es mein Mund ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und es fiel seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Und dann redeten seine Brüder mit ihm. Was für ein Happy End in dieser Geschichte. Alle fallen sich um den Hals oder zumindest küssen sie sich, weinen und reden miteinander. Liebe Geschwister, besser kann das auch kein Hollywood-Film hinkriegen, wenn da so ein schönes Ende sein soll. Da gibt es eine große Katastrophe. Viele sterben, aber der Hauptdarsteller kommt durch, mit seiner Frau oder seinen Kindern hindurch. Und am Ende fallen sie sich alle in die Arme. Die Katastrophe ist vorbei, alles ist gut. Alles ist gut. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Grauhof, ein Artikel am Dienstag, ab April wird ausgeräumt. Was werden die gedacht haben, die ihren Arbeitsplatz nach der Insolvenz 2014 des Grauhofs wieder sicher glaubten. Diese Nachricht kam am Dienstag über den Ticker. Der Titel stammt aus der Goslarschen Zeitung. Da kann es ein Happy End geben, wenn für jeden Mitarbeiter ein Platz gefunden wird. Aber was ist, wenn das nicht klappt, diesen neuen Platz zu finden? Was ist, wenn die Arbeitslosigkeit kommt? Auf Netflix endet ein Film, wenn die zentralen Personen glücklich sind, wenn sich das Liebespaar kriegt. Aber mal unter uns, fängt nicht nach der Hochzeitsnacht erst der Alltag so richtig an? Und da kann es dann schon mit Bauchkribbeln und Harmonie ganz schnell vorbei sein. Also kein Happy End. Die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Die sagt einfach, das habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt da nicht, in der Welt ist alles gut. Ganz im Gegenteil sagt er, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, Drangsale, wie andere es übersetzen. Das gehört dazu, zu dieser Welt. Es ist kein Netflix-Film hier, wo am Ende ein Happy End ist. Da kann es Frieden geben, innerlich, sagt Jesus hier in Johannes 16. Denn es heißt letzten Endes, ihr wisst, wohin ihr gehört. Das habe ich geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und in Epheser 2 heißt es, denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind also nicht irgendwer hier auf dieser Erde, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, so sagt es Philipper 3, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Liebe Geschwister, das bedeutet, jedes Happy End, was wir hier auf dieser Erde erleben, ist letzten Endes nur ein Zwischenhoch, auf dem auch ein Tief folgen wird, manchmal mit ganz schön extremen Stürmen. Und dann vielleicht auch wieder ein Hoch. Aber dieser andere Vers, wenn wir darauf achten, damit ihr Frieden habt, in dieser Welt können wir Frieden haben, weil wir eben wissen, wir müssen nicht jeden Kampf gewinnen. Wir müssen nicht immer gewinnen. Gewinner, das müssen nur die Leute sein, die auf der Erde alles erwarten, für die hier auf der Erde alles abgeschlossen ist. Dann muss ich natürlich auf der Erde der große Gewinner sein und immer siegen. Aber wir haben Freiheit. Wir können hier auf der Erde auch manche Schlacht erhobenen Hauptes verlieren. Denn am Ende, im Moment des Sterbens, da wird es sogar eine Schlacht geben, die wir verlieren werden, nämlich diese Schlacht gegen die letzte Krankheit, gegen die letzte Schwachheit, gegen das, was dort ist, wenn wir dann sterben. Aber dann werden wir in die Ewigkeit einziehen und feststellen, dass dieser letzte Verlust, den wir erlitten haben, eigentlich dazu führt, dass wir die eigentliche Schlacht gewonnen haben. Wir sind zwar hier auf dieser Erde, aber sie ist wie ein Hotel für uns, eine Unterkunft für eine Weile. Aber wir sind Bürger des Himmels, Gottes Hausgenossen. Lasst uns das auf der Zunge zergehen. Da ist unser Platz. Da sind wir eigentlich verwurzelt. Da gehören wir hin. Das ist unser Sieg. Nicht diese kleinen Zwischensiege, die wir hier auf der Erde erringen. Manche sind natürlich ein harter Kampf und es freut uns, wenn wir sie gewinnen, und andere verlieren wir auch. Aber der Punkt ist, dass wir Bürger Gottes sind. In seinem Reich, dort bei ihm. Seine Hausgenossen. Und nun der zweite Punkt heute. Nach Gottes Hausgenossen als ersten Punkt, wenn wir zurück zu Josef schauen, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über ganzes Land Ägypten. Gott hat mich gesandt, sagt er. Entscheidend für dein Leben ist nicht, ob du ein Happy End nach dem anderen dort ziehst, sondern entscheidend für dein Leben ist, ob du deiner Sendung folgst. Jeden Tag, den du da mit Gott verbringen kannst, egal ob das nach außen hin wie ein Gewinn aussieht oder vielleicht wie ein Verlust, jeden Tag, den du mit Gott verbringen kannst, ist ein gewonnener Tag. Jeden Tag, an dem du keine Beziehung zu deinem Herrn hast und vielleicht trotzdem irgendwas anderes gewonnen hast, ist eigentlich ein riesiger Verlust für dich. Egal, was du auf dieser Erde dabei gewonnen haben magst. Jeder Tag ohne Beziehung zu deinem Herrn ist ein verlorener Tag. da sind unsere kleinen Alltags-Happy Ends oder großen Krankheitsverluste eben nicht entscheidend. Unseren Frieden können wir durch unseren Gott bekommen, auf einer ganz anderen Ebene. Das Problem ist, wir sehen nur leider nicht immer diese großen Linien, die Gott an der Stelle zieht. So wie Josef das lange Zeit nicht gesehen hat. Hey, im Gefängnis zu stecken oder als Sklave seinen Dienst zu tun, das ist kein Zuckerschlecken. Da wird er nicht gesagt haben, oh, Halleluja, preis den Herrn, ich bin hier, folge hier gerade meiner Sendung Gottes. In der Zisterne hat er eher geglaubt, ich werde jetzt hier verhungern und verdursten. Das war ja das Ziel, was die Brüder ihm dort gesagt haben, nachdem sie davon abgekommen sind, ihn direkt umzubringen. Gott sieht dich in deiner Situation. Und sieht bei dir deine großen Linien, die du jetzt vielleicht nicht erkennen kannst, weil du in so einer Zisterne drin steckst oder weil du als Sklave irgendwo deinen Dienst tust. Und so kommt der dritte Punkt dieser Begebenheit. Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef wurde nach Ägypten verkauft. Letzten Endes war das übrigens eine Rettungsaktion. Eigentlich wollten sie ihn ja umbringen, nur Ruben, der Älteste, hat dann gesagt, okay, kommt, wir wollen uns ja nicht die Hände schmutzig machen, ne? Lasst ihn uns in die Grube werfen, dann kann er dort verhungern und verdursten und alles ist gut. Und später hat er ihn heimlich da an diese Karawane verkauft, weil er gesagt hat, okay, dann habe ich mich wenigstens nicht des Mordes schuldig gemacht, aber er ist weg und die Sache ist auf anderem Wege geklärt. Warum taten sie das? Die Bibel stellte Josef ziemlich als Herausforderer dar. Der träumte, die Träume, die er seinen Geschwistern gegenüber erzählt hat, waren ja nun auch wirklich nicht nett. Und die Bevorzugung durch den Vater war ja auch wirklich ungerecht. Thomas Mann, der Josef und seine Brüder geschrieben hat, präsentiert ihn als hochfahrenden Angeber. Ob er das wirklich war? Josef war es, der immerhin zu den großen Brüdern hingegangen ist, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Der Text stellt ihn nicht wirklich als negativ dar, sondern eher als herausfordernd. Ich glaube, manchmal in der heutigen Zeit spülen wir auch Sachen gerne weich. Wir achten auf Zustimmung, auf Zahlen. Wenn ich investiere, wenn ich unterstütze, wie komme ich da an? Wie unterstützen mich andere? Josef, kann man da gern mit Jesus vergleichen? Bei dem war es auch so. Jesus war im Grunde die Zustimmung egal gewesen, die er gekriegt hat. Ihm waren die Zahlen egal. Mal hat er mehrere Tausend gehabt, denen er gepredigt hat, wo er dann nachher sogar Probleme mit dem Essen gekriegt hat, wie er sie dort versorgt und da dann kleine Lösungen für große Gruppen gemacht hat. Aber dann hat er auch gepredigt und es ging genau in die andere Richtung. Johannes 6 hören wir davon, wie er dort predigt. Ja, da sind wir schon. Von da gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wollt auch ihr weggehen? Ich habe von einem Mann gehört, dem gingen Zahlen über alles. Eine Gemeinde muss wachsen und zwar ganz stark und alles sollte deshalb nur vom Besten sein. Er selbst schulte dann andere, auch in guter Unternehmensführung. Mir hat jemand letzte Woche berichtet, dass in der Gemeinde jemand todkrank geworden ist und sterben würde. Der Mann sollte den Gottesdienst leiten und für den ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Der hat echt Probleme gehabt, diesen Gottesdienst zu leiten und dort sollte er auch Predigt halten, weil für ihn das völlig unverständlich war, dass Gott auch Menschen vielleicht sterben lässt, obwohl man für sie gebetet hat, obwohl man sich um sie gekümmert hat und sie vor Gott gebracht hat. Aber ist es manchmal nicht so, wenn Gott nicht das tut, was wir gerne wollen, dann fällt es uns leichter, da irgendwo wegzugehen und zu sagen, naja, was ist denn das für ein Gott? Jesus hat dort die Wahrheit gesagt, in Johannes 6, die Verse vorher, und die schmeckte vielen nicht. Das wollten sie nicht hören und deshalb gingen sie weg. Mehr noch, später am Kreuz vor Pilatus, da haben sie geschrien, kreuzigt ihn. Jesus kann dir inneren Frieden bringen, nicht unbedingt äußeren. Meint ihr nicht, heißt es, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. So steht es in Matthäus 10. Das ist kein Happy-End-Text. Das bedeutet, Kreuz auf sich zu nehmen. Fanden die Zuhörer damals ziemlich doof. Und kann verstehen, wenn ihr das auch doof findet. Ist auch heute noch doof. Aber Jesus verlangt dort eine persönliche Entscheidung. Auch bei Josef. Ich frage mich manchmal, ob der unbedingt diese Träume eigentlich erzählen musste. Waren die wichtig, damit wir sie heute jetzt in der Bibel lesen können, dass er sie erzählt hat? Oder war das nur eine Sache für ihn selber? Perfekt erscheint mir das nicht wirklich. Aber Jesus hat auch so offen geredet. Und daher bleibt diese Parallele zu Jesus, dass er die Wahrheit gesagt hat und gelebt hat und dafür leiden musste. Zwar nicht im Brunnen sterben, wie Jesus am Kreuz, aber am Ende doch der Retter gewesen. Für dich ist es die Frage nach der Entscheidung. Willst du Jesus nachfolgen, ganz ihm nachfolgen, seiner Sendung nachfolgen, sogar gegen deine Familie und Hausgenossen, wenn es sein muss? Und damit sind ja auch Nachbarn und Freunde eingeschlossen, vielleicht sogar die Arbeitsstelle. Entscheide dich. Denn nun kommt der, wie ich finde, spannendste Teil zu dem Thema, wenn man von Gott geleitet wird. Da heißt es plötzlich bei Josef, dass er sagt, und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund ist, der zu euch redet und berichtet meinen Vater und alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher hinab. Und er fiel seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte an seinem Teil. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Josef vergibt ihnen einfach so. Er fällt ihnen um den Hals und weint dort. Und die Begründung, die er dort ja sagt, ist, dass er dort zweimal sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt, und seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und dann in Vers 7, doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten, für eine große Errettung. Moment mal, erinnert ihr euch noch, dass er da hingekommen ist? Das war keine Sendung eigentlich Gottes. Da ist nicht Gott zu ihm gekommen und hat gesagt, hier, ich schenke dir jetzt einen Traum, dass du nach Ägypten gehen sollst und dort dem Pharao da den Traum deuten sollst. Das wäre vielleicht meine Variante, wie ich es mir vorstellen würde, wie so eine Sendung Gottes verläuft. Der ist in eine Zisterne geworfen worden. Der ist einem Mordkomplott zum Opfer gefallen. Der ist so einer halben Vergewaltigungsstory zum Opfer gefallen. Beim Potiphar ist er ja rausgeschmissen worden, weil die ihn da beschuldigt hätte. Er hätte sie versucht, da zu missbrauchen. Die Brüder waren auch keine baptistische Gemeindeleitung, die da vorher eine Gebetsgemeinschaft gehalten hat und dann ihnen Gott in seiner Weisheit gesagt hat und sie dann in ihrer Weisheit sagen konnten, hier, wir senden dich jetzt aus, da nach Ägypten zu gehen und um zu retten. Da gab es nicht mal eine Andacht vorweg, als das geschehen ist. Die Bibel beschreibt das als eine Idee. Sie sehen Josef kommen und überlegen sich, bevor er sie erreicht, wie sie ihn umbringen können. Schmieden sie da den Plan. Das ist nicht weit durchdacht. Das ist einfach ausgeführt. Wie kann Josef an dieser Stelle eigentlich von einer Sendung reden, wo das doch eigentlich ein Mordkomplott ist, der da gewesen ist? Und auch kein Mordkomplott, den sich sicherlich Gott ausgedacht hat, wo Gott gesagt hat, hier, bringt mal den Josef um. Ne? Und dann hat der Ruben gesagt, oh nee, Gott, das ist vielleicht zu dramatisch, ne? Wir schicken ihn an eine Karawane weiter. Das steht doch da gar nicht in dem Text drin. Wie kann Josef da von einer Sendung reden? Ich will es mal andersrum sagen, wie kann man bei Jesus von einer Sendung reden? Der ist doch auch ans Kreuz gegangen. der wurde doch auch von Judas verraten, von Pilatus fallen gelassen und von den Soldaten gekreuzigt. Wisst ihr was, was ich das total Tröstliche an diesem Text finde? Menschen können aktiv und mit vollem Bewusstsein was Böses tun und Gott benutzt das, um Gutes draus zu machen. Ja, Gott hat Josef nach Ägypten gebracht, um das Volk Israel zu retten. Ja, Gott hat Jesus Christus geopfert, um uns zu retten. Und darum möchte ich euch ermutigen, euren Blick heute von deinem Leid auf Gottes Welt zu richten. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass es ein Bürgerrecht im Himmel gibt. Und je jünger ihr davon weg seid, von diesem Himmel, je jünger ihr seid, desto weiter seid ihr von dem Himmel vielleicht noch weg. Und je weiter weg ist auch diese Perspektive für euch. Aber das Schöne ist natürlich auch, dass es ein Happy End auf dieser Erde manchmal gibt. Aber es ist alles nur ein vorläufiges Happy End. Das Große erwartet uns im Himmel. Und da erwartet uns ein richtig großes Happy End. Josef hat der Blick in der Zisterne bestimmt nicht gefallen. Aber entscheidend dafür ist der Blick, den hier 1. Mose 45 gibt. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Das ist der Grund der Sendung. Uns alle, die Leid erleben, möchte ich an dieser Stelle an diesen zweiten Punkt erinnern. Gott ist es, der uns sendet. Und selbst wenn wir durch Leid hindurchgehen, können wir darin trotzdem Gottes Spuren auch erkennen und merken. Und lasst uns dabei vor Augen halten, hier ist nicht unsere Heimat, sondern unsere Arbeit. Da hinein hat uns Gott gesendet. Und so steht dann diese Vergebung am Ende des Textes. Und siehe, eure Augen und die meines Bruders Benjamin sehen es, dass es mein Mund ist, der zu euch redet. Und dann fällt er ihnen allen um den Hals und küsst sie. Und sie weinen mit ihm und dann reden sie miteinander. Sendung erzeugt Vergebung. Wenn ich bewusst in meiner Sendung bin, in Gottes Auftrag, dann ist Vergebung möglich, weil ich weiß, hier ist nicht das Zuhause. Und ich gehe einer Sendung hinterher und bin nicht irgendwelchen anderen Leuten ausgeliefert, die da vielleicht sogar mir was Böses getan haben. Ein Stück weit muss ich sagen, bewundere ich da Josef. Manchmal finde ich Vergebung schwer, wenn Menschen mich verletzt haben, wenn Menschen mich bildlich gesprochen, wie Josef vielleicht sogar in eine Zisterne geschmissen haben. Und auch Gott kann verletzlich wirken, wenn man das Gefühl hat, von ihm in Krankheit, durch Krankheit hindurch oder durch Lebensumstände, die man hat, in einer bildlichen Zisterne zu landen. Und gerade wenn in dieser Zisterne nachher kein Blick frei ist, weil es ist ja so ein Loch, wo man nicht rausgucken kann an der Stelle, dann kann das manchmal sehr, sehr schwierig werden. Aber Jesus ist es, der uns diesen Blick eben schenkt, diesen freien Blick. Und deshalb können wir uns an ihn wenden, auf seinen Weg schauen. Vielleicht sind wir kein Josef, der tausende Menschen vor den Hungertod bewahrt hat. Vielleicht werden wir, wie Jesus, auch erstmal von anderen belächelt für das Vertrauen, was wir in Gott setzen. Aber wenn dich am Ende dein Vater im Himmel, in der Ewigkeit, immer anlächelt, dann wirst du für alles entschädigt, was du hier erlebst. Und dann kannst du sagen, Gott hat mich hierher gebracht. Von ihm bin ich geleitet. Ihm danke ich dafür. Amen.